Nun ist die Tinte also trocken und die beiden Sondervermögen für Infrastruktur und Militär sind vom Bundesrat beschlossen und vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden. Damit geht es nun darum, wie das viele Geld möglichst sinnvoll ausgegeben werden kann. Die Märkte hat das nur wenig beeindruckt. Sie irrlichtern derzeit etwas ziellos durch die Gegend. Richtungssuche nennt man das bei den Marktprofis. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass es an der Börse eher bergab geht, steht der DAX dennoch bei etwa 23.000 Punkten. Eine Hoffnung auf Frieden in der Ukraine besteht immer noch, wenn auch nicht wirklich greifbar. Wie nutzen die beiden Sondervermögen der deutschen Wirtschaft? Was bedeutet ein möglicher Frieden in der Ukraine für die Märkte? Und wann werden die Märkte ihre Nervosität verlieren? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 121. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 27. März 2025 und bei mir im Studio ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Hallo, Dirk.
Ja, bevor wir reinstarten in den Podcast, erst nochmal ein Dankeschön an die Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer, die uns erreicht haben in der letzten Zeit. Da waren ein paar sehr, sehr gute Fragen dabei, finde ich. Und zwei davon habe ich auch heute mal in den Podcast mit eingebaut, die, glaube ich, auch ganz gut zur Thematik passen. Aber zuerst müssen wir mal wieder der Aktualität Tribut zollen. Und Zoll ist hier auch schon wieder, ohne dass wir wieder in Wortwitze mit dem Zoll abdriften, ein gutes Stichwort. Denn heute Morgen sind die Medien voll mit den letzten Zollankündigungen der US-Regierung. Und es sind ja nun wirklich keine neuen Ankündigungen mehr und trotzdem bewegen diese Meldungen mal wieder die Märkte und auch die Medien natürlich. Wie ist denn hier der neueste Stand, Ulrich?
Ja, ich glaube, zum Ersten sollten wir uns einfach dran gewöhnen, dass diese Debatte nicht aufhören wird, denn Zölle gehören zum Standardinstrument dieser US-Regierung, wie für andere Regierungen, weiß nicht, Staatsbankette, ist eben etwas, worauf sich diese Wirtschaftspolitik, die neue in Amerika, eben konzentriert. Was ist bisher passiert? Also die bisherigen Maßnahmen in den letzten zwei Monaten, die waren ja durch zwei Eigenschaften so gekennzeichnet. Also zum einen versuchen die Amerikaner in Verhandlungen mit anderen Ländern über dieses Zollthema irgendwas herauszuschlagen. Dabei ist jetzt nicht so viel zustande gekommen. Die Mexikaner haben ein paar Truppen an die Grenze geschickt. Die Europäer wollen jetzt mehr für Verteidigung tun, aber das wäre teilweise auch so passiert. Jedenfalls ist noch nicht das so richtig unterwegs, was die Amerikaner eben haben möchten, nämlich die Reduzierung des Leistungsbilanzdefizits mit anderen Ländern. Also wird das weitergehen mit diesen Zöllen. Die haben einfach eine zentrale Rolle in der US-Politik. Und jetzt muss Trump dann als zweites darauf achten, dass er eben erstens nicht durch die Gerichte gestoppt wird und dass er dann weiterhin auch nicht offenen, sichtbaren Schaden anrichtet, in dem Sinn, dass da gleich eine Firma pleite geht, wenn er dann seine Zölle da einführt. Also gibt es jetzt vor allen Dingen eine Fülle von Ausnahmen bei solchen Zollwerken, die er da jetzt installiert. Also zum Beispiel sind alle Waren, die dieses Freihandelsabkommen zwischen Amerika, Mexiko und Kanada betreffen, die sind jetzt ausgenommen aus den Zöllen, die ja für diese Länder schon gelten. Und gegenüber anderen Handelspartnern, also anderen Ländern, da sollen ja jetzt Zölle kommen, aber eben auch nicht pauschal, sondern eben sehr stark unterteilt, so länderspezifisch, branchenspezifisch. Ja, und damit sind wir jetzt bei den Autozöllen, die jetzt also ab dem 2. April dann gelten sollen. Das sind erstmal ziemlich pauschal 25% auf Autos aus allen Ländern. Wichtig, die Unterscheidung: Autoteile sind nicht drin. Sollen aber auch kommen, einen Monat später, auch mit 25%. Und dann ist das Ganze natürlich noch ein bisschen garniert. Also Trump hat gesagt, die Europäer und die Mexikaner, Kanadier zusammenarbeiten sollten, in irgendeiner Weise gemeinsame Verhandlungsstrategien machen. Dann gäbe es dann gleich nochmal ordentlich neue Zölle drauf. Und naja, diese üblichen Drohkulissen. Wir müssen sehen, ob es jetzt bis zum 2. April sich das Bild nochmal wieder ändert. Und natürlich auch darüber hinaus, was dann wiederum in bilateralen Gesprächen dann wieder für Veränderungen sorgt. Es wird bei diesem Flickenteppich bleiben, der sich ständig ändert. Das ist was damit müssen wir einfach jetzt umgehen. Auswirkungen von Deutschland, naja, hört sich ziemlich dramatisch an. Amerika ist das wichtigste Exportland für die deutschen Autos. 13% des deutschen Autoexports geht nach Amerika. Die Auswirkungen aufs BIP, auf unser Wachstum hier sind jetzt vorhanden, natürlich. Gibt eine ganze Reihe von Wirkungen, die dann auch dazu führen, dass weniger Autos dann gekauft und eben exportiert werden. Das sind so etwa 1 bis 2 Zehntel Prozentpunkte, wenn man es also auf die ganze Wirtschaft dann ausrollt und überträgt, die wir von der Größenordnung her dann abziehen müssen von der Dynamik. Ne? Wenn man das mit den Stahl- und Aluminiumzöllen dann zusammenrechnet, also ist man etwa so bei 2 Zehnteln. Das ist eine Rechnung, die sich im Zeitablauf dann auch ein bisschen verändert. Das wird dann, diese 2 Zehntel werden dann so fürs nächste Jahr gelten. Aber das wird durchaus noch mal ein bisschen zunehmen, dann Richtung 2026, 2027. Das heißt also, ja, es sind Auswirkungen, negative Auswirkungen zu konstatieren, aber die sind jetzt nicht so bahnbrechend, dass wir uns in die Rezession stürzen. Das ist jetzt dieses Zollkapitel. Man muss allerdings natürlich sagen, die berühmten vielen Jäger und des Hasen Tod. Wir müssen dann nach ein paar Jahren wirklich mal uns anschauen, wie sehr ist denn die Weltwirtschaft verändert worden durch Trump. Wahrscheinlich wird es eben so sein, dass das Wachstum generell auf der Welt ein bisschen niedriger ausfällt. Das wären wahrscheinlich die langfristigen Folgen dieser Politik sein.
Wenn wir jetzt aber nochmal so ein bisschen draufschauen auf Deutschland und Europa, was sind denn da dann die Auswirkungen? Das war es jetzt sehr zahlenbasiert, aber es hat ja auch noch so ein bisschen, sagen wir, Auswirkungen so auf Grundsätzliches wahrscheinlich in der Wirtschaftspolitik dann, oder?
Naja, es ist vor allen Dingen eben ein Wandel in der Mentalität und im Bauplan der Weltwirtschaft, so würde ich das mal ausdrücken. Also wir müssen uns, denke ich, schon auf ein dauerhaft höheres Zollniveau einstellen. Wenn der größte Freihändler der Welt, die größte Volkswirtschaft auf einmal umschaltet, dann hat das ja für die ganze Welt Auswirkungen. In Amerika werden Zölle ja als Ausdruck von neuer US-amerikanischer Stärke gesehen. Ja, wir tun was. Wogegen tun wir was? Trumps Interpretation der Welt ist ja, dass die USA bislang gewissermaßen so als unentgeltlicher Hausmeister in der Welt unterwegs waren und alle Länder der Welt versorgt haben mit Hausmeisterleistungen. Und dass sie das eben nicht mehr wollen. Und mit den Zöllen bitten sie jetzt alle zur Kasse. Das ist so die Geschichte, die da erzählt wird. Dass daran vieles nicht stimmt, dass man also viel von diesen anfallenden Lasten dann selber im eigenen Land trägt und bezahlt, das ist da nicht drin. Aber die Geschichte ist schon so wirkmächtig und wird eben weiter erzählt werden. Es geht ja auch darum, dass dann Unternehmen nach Amerika kommen und dort produzieren und so weiter. Und da wird man viele Beispiele finden, wo das doch eine ganz tolle Idee war. Und deswegen wird wie gesagt, diese Haltung wird weitergehen. Und da wird eben weiterhin viel Bewegung drin sein. Das Zollniveau wird eben generell höher sein. Brauchen wir einfach nur nach China zu gucken. Und wie gesagt, das sichtbare Ergebnis wird sein, dass das Wachstum in der gesamten Welt niedriger ausfallen wird und 1-2 Zehntel hören sich gering an oder wenige Zehntel, das waren bisher die Globalisierungsgewinne, die werden dann weniger werden. Da sind aber dann auch Länder natürlich sehr unterschiedlich betroffen. In Deutschland beispielsweise als Riesenexportland ist die Betroffenheit tendenziell ein bisschen größer als in anderen europäischen Ländern zum Beispiel. Aber hier müssen wir auch eins im Hinterkopf behalten, im Unterschied zu einer Lage, die wir vor mittlerweile fast einem Jahrhundert hatten, wo die Abschottung gerade der Amerikaner in der Welthandelspolitik zu einer großen weltweiten Krise geführt haben, nämlich eine Krise, Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, haben wir heute ja ein anderes politisches Umfeld in Europa. Wir haben ja hier den Binnenmarkt und der schützt uns schon sehr, sehr stark gegenüber diesen Aktionen, die da aus Amerika kommen. Stellen wir uns mal vor, wenn diese Zollmauern jetzt auch noch in Europa aufgebaut würden. Unser größter Handelspartner oder unsere großen Handelspartner sind ja nicht nur die USA, sondern auch unsere Nachbarländer. Also die Niederlande ist ein riesen Handelspartner für uns, weil sie so groß sind, sondern weil sie so nah sind. Auch Frankreich natürlich und auch die osteuropäischen Länder. Wenn wir hier jetzt auch noch Zollmauern hätten, dann würden wirklich die Alarmglocken klingeln. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Und das ist ein großer Unterschied zur Situation, wie wir sie aus den Geschichtsbüchern kennen. Und das ist auch der Hintergrund, warum der Aktienmarkt jetzt nicht in Panik ausbricht, weil eben unheimliche Potenziale an Produktionsmöglichkeiten, auch Absatzmöglichkeiten für die Unternehmen einfach in Europa vorhanden sind. Und dann bleibt es eben dabei, der Gesamtmarkt an sich wird sich sicherlich nicht freuen über diese US-amerikanische Politik, aber er wird deswegen jetzt auch nicht nachhaltig in die Knie gehen. Wir haben eher so das Thema, dass natürlich bei den Unternehmen es Gewinner und Verlierer gibt. Die müssen ja ihre ganzen Produktionsketten und Geschäftsmodelle anpassen. Wir sehen es heute ja ganz klar bei den Autos, sind deutliche Verlierer im DAX. Aber auch dort wird man sich natürlich anpassen an eine neue Welthandelsordnung. Insofern würde ich sagen, es ist alles nicht schön, aber es ist eben auch nicht so, dass man in Panik ausbrechen muss.
Da denke ich mal, das Thema müssen wir uns nochmal auf Wiedervorlage legen, wie man so schön sagt, im Büro sprecht. Denn 2. April ist noch nicht. Wir wissen ja auch, das heute Gesagte kann morgen schon wieder anders sein. Also ich denke, in 2 Wochen reden wir nochmal dann drüber, ob es tatsächlich so gekommen ist, wie gesagt, ob sich nochmal was geändert hat, was sich geändert hat. Also ich gehe davon aus,
wir können einen eigenen Podcast machen, US-Zollpolitik.
Ja, und die Reaktion der anderen Staaten entsprechend. Ja. Aber lass uns mal kommen zu einem anderen Dauerbrenner-Thema, das uns hier seit geraumer Zeit auch beschäftigt, nämlich die Sondervermögen, die es in Deutschland jetzt geben soll, die fast 1 Billion Euro groß sind. Lass uns zunächst mal über das Thema Infrastruktur sprechen. Das ist ja auch so ein sehr generalistischer Ausdruck eigentlich. Man kann ja alles Mögliche darunter fassen. Ich habe jetzt gelesen, dass sogar die Baumschulen sich an die Bundesregierung schon gewandt haben mit dem Hinweis, Bäume pflanzen wäre ja auch Infrastruktur und wichtig für den Klimaschutz. Und dementsprechend, also es sind eben nicht nur Brücken und Gebäude, sondern ganz viele Projekte auch außerhalb von körperlichen Dingen vielleicht. Also keine Ahnung, was man noch alles drunter fassen könnte. Ist denn eigentlich schon klar, was drinsteckt in den Sondervermögen oder wird es eigentlich erst klar, wenn es peu à peu abgerufen wird mit entsprechenden Projekten und Vorschlägen?
Ja, das ist immer das Problem bei dem Thema Infrastruktur, auch in den letzten Jahrzehnten schon. Ich meine, am Ende kann man ja argumentieren, dass auch das Bürgergeld Infrastruktur ist. Es dient ja dem sozialen Frieden und der ist ja für die Wirtschaft auch extrem wichtig. Und das ist es auch wirklich, wo man bei aller Berechtigung, dass es in Deutschland bei der Infrastruktur vorangehen muss, wo man ja aber tatsächlich skeptisch sein kann mit den jetzigen Projekten, dass also jetzt so viel Geld vorhanden ist, dass mangels von Kapazitäten, Planungskapazitäten, Umsetzungskapazitäten das Geld nicht untergebracht werden kann und dass deswegen dann unsinnige Dinge gemacht werden. Keine Ahnung, dass wir jetzt auch noch anfangen, Fahrradwege auf der Autobahn zu bauen oder weil das Einzige ist, was gerade irgendwie machbar ist. Das ist eben die Gefahr und hier muss man zum einen darauf setzen, dass eine ganze Reihe von Vorhaben schon sinnvoll untergebracht werden, insbesondere das Geld, was in die Länder geht, wo tatsächlich Vorhaben ja auf kommunaler Ebene stocken, die sinnvoll sind, aber weil kein Geld da ist, dass diese Töpfe aufgefüllt werden. Ansonsten muss man das eben auch in der Umsetzung dann kritisch begleiten. Denn dem Bruttoinlandsprodukt, dem BIP, dem ist es erstmal egal, was da gemacht wird. Also es steigt in jedem Fall, wenn das Geld ausgegeben wird, egal ob der Fahrradweg oder die Maßnahme sinnvoll ist oder nicht. Der Unterschied zwischen gelungener und nicht gelungener Ausgabe dieses Geldes liegt ja eher im langfristigen Bereich. Wenn die Gelder jetzt nicht so verbaut werden, dass tatsächlich neue Investitionen dauerhaft angesiedelt werden, Unternehmen angesiedelt werden, dann verpufft eben diese Maßnahme dann wieder, wenn das Geld aufgebraucht ist. Und dann ist es eben schlecht untergebracht. Und deswegen ist es ja eben auch so wichtig, dass diese Regierung in der Bildung jetzt, dass diese weitere Signale in den Koalitionsverhandlungen aussendet, wie es eben in Deutschland künftig einfacher sein wird, zu planen und zu bauen und Unternehmen zu gründen und eben wirtschaftlich aktiv zu sein. Also Strich drunter, ich glaube schon, dass die in vielen Bereichen die Infrastruktur in Deutschland verbessert wird und dass da auch viele sinnvolle Sachen passieren. Ich glaube aber auch, dass das eben nicht das einzige Hindernis in Deutschland für die unzureichenden Wachstumszahlen sind, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Und deswegen sollte man sich jetzt nicht darauf ausruhen, zu sagen, ja, jetzt haben wir 50 Milliarden im Jahr für die Infrastruktur in den nächsten 10 Jahren bereitgestellt. Jetzt können wir uns zurücklehnen, jetzt wird alles wieder gut. Das ist eben zu kurz gesprungen.
Ja, jetzt haben ja viele Institute auch schon auf Basis dieser verabschiedeten und genehmigten Sondervermögen gerechnet, dass so ein bisschen mehr Wachstum rauskommen wird. Also wir hatten es eben auch, das BIP wird auf jeden Fall wachsen. 1% beziehungsweise 1,5% sollen es dann etwa sein. Ich würde es mal vereinfacht so ausdrücken, weil man sich immer fragt, woher kommt denn das Wachstum? Dann, du hast eben schon so ein bisschen erklärt, ne? Es wird halt Geld aufgenommen, was dann in die Wirtschaft gesteckt wird. Das wird für Maßnahmen ausgegeben, die von Firmen umgesetzt werden. Also Beispiel, bleiben wir mal bei deinem Fahrradweg. Setzen wir zumindest mal neben die Autobahn wenigstens. Da braucht man eine Baufirma, die braucht Leute und Maschinen, um das wieder zu bauen. Es gibt auch noch andere Aufträge in der Bauwirtschaft. Und dadurch wird eben mehr Wohlstand erzeugt und ja, die Wirtschaft wächst dann eben. Und ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich auch gerechnet haben, weiß nicht, wo ihr gelandet seid. Also das, was ich gelesen habe, etwa nächstes Jahr 1% und darauf das Jahr etwa 1,5%. Ist natürlich die Frage, kann man das so sehen? Ist das so die richtige Sichtweise? Und wie nachhaltig ist das eigentlich dann auch?
Ja, das ist eine Überlegung, die machen sich die Ökonomen schon häufiger. Wenn der Staat jetzt mehr Geld ausgibt, was passiert denn dann eigentlich? Da gibt es sehr viele, einmal erstmal Überlegungen, aber auch Untersuchungen drüber. Klar findet man erstmal, ist auch unmittelbar einsichtig heraus, ist die Frage, wer das finanziert. Wenn der Staat mehr Geld ausgibt, aber das sauber finanziert über eine Steuererhöhung, dann nimmt er den Bürgern ja Geld weg, die sie sonst zumindest teilweise ausgegeben hätten und gibt es eben dann aus. Ja, da werden die Effekte geringer sein, weil ja Nachfrage aus dem privaten Sektor dann zurückgedrängt wird. Als wenn der Staat sich über Verschuldung das Geld verschafft. Das heißt also neue Möglichkeiten hat, mehr oder weniger aus dem Nichts heraus, die zusätzlich zu dem bisherigen Betrieb einfach draufgesetzt werden. Und das ist ja in diesem Fall der Fall. Die Verschuldungsregeln, die gerade eben auch aufgebrochen werden deswegen. Das heißt also eigentlich ist es die Voraussetzung dafür, dass die Effekte groß sind. Und natürlich macht man sich genau diese Überlegungen, wenn der Staat jetzt aktiv wird und auch Gerätschaften und Güter ankauft. Klar muss man dann erstmal abziehen, was im Ausland produziert wird, also was alles importiert wird. Das zählt ja nicht zu einer deutschen Bruttoinlandsproduktsteigerung dazu. In Klammern gesprochen, da muss man sich dann auch fragen, machen die anderen Länder eigentlich gerade gegenwärtig das Gleiche? Weil dann kommt ja aus anderen Impulsen in anderen Ländern dann auch Exportnachfrage bei uns an. Ja, man sieht, dass es eben sehr situativ ist auch, wie so eine Maßnahme wirkt.
Da sind wir auch wieder bei den vielen Zahnrädchen, ne, die man damit bewegt eventuell und wo man gucken muss, wer dreht eigentlich noch an welchem Zahnrad und wie ist das Gesamtgefüge dann?
Bisher haben wir es so, dass wir schon auch eine Wirtschaftsförderung und auch fiskalische Impulse in Europa in den letzten Jahren gehabt haben. Es ist viel Geld gelaufen über die Europäische Union in Infrastrukturthemen, insbesondere auch in Südeuropa. Da dürfte die deutsche Wirtschaft schon ein bisschen was abbekommen haben. Jetzt ist es so, dass Deutschland einen Impuls setzt und der jetzt nicht unbedingt in den anderen Ländern eben sich eins zu eins widerspiegelt. Aber also wir sind jetzt diejenigen, die vorangehen. Also ein bisschen was wird weggenommen darüber, dass wir natürlich auch Leistungen importieren. Aber man muss natürlich auch dann diese sogenannten Zweitrundeneffekten, die du gerade angesprochen hast, dazu addieren. Also da wird erstmal ein Auftrag gegeben, der von Firmen umgesetzt wird, die erzeugen Einkommen bei ihren Mitarbeitern, stellen vielleicht auch neue Mitarbeiter ein. Und die erzeugen natürlich Konsumnachfrage. Auf diese Weise multipliziert sich so der erste Impuls. Und idealerweise wird das Geld so eingesetzt, dass beispielsweise Infrastruktur gebaut wird, wo jetzt lokale Einwohner sagen, ja, wenn die Infrastruktur jetzt hier ist, dann kann ich eine Firma gründen. Das heißt also, etwas, was vorher gar nicht passiert wäre, ist jetzt durch diese Aktion des Staates umgesetzt worden. Und das hat natürlich dann Folgewirkungen für viele, viele Jahre. Und das ist eigentlich das, was man ja auch auslösen möchte. Man möchte ja nicht nur die Maßnahme selber im Bruttoinlandsprodukt sich abgebildet sehen, man möchte ja Dinge anstoßen, die dann daraus folgen. Und deswegen sieht man nochmal, es reicht nicht nur, das Geld auszugeben, sondern man muss auch auf andere Weisen noch versuchen zu fördern, dass Menschen sich wirtschaftlich aktiv verhalten. Ob das eine Firmengründung ist, ob das die Verlängerung der Arbeitszeit ist, die auch immer wichtiger wird in Deutschland, oder andere Fördermittel. Geld allein reicht eben nicht aus. Das sieht man hier auch dann wieder ganz schön. Im Allgemeinen geht man dann davon aus, dass man schon so eine 1-zu-1-Beziehung hat. Also ein Euro, der jetzt mehr ausgegeben wird, der erzeugt dann einschließlich auch so von Multiplikatoreffekten etwa so einer Größenordnung von einem Euro mehr Bruttoinlandsprodukt. Das kann man dann nur langfristig eben verbessern, wenn man das Ganze noch begleitet durch solche sogenannte Angebotsmaßnahmen. Es gibt auch große Gefahren bei solchen Aktionen. Wenn man es überfordert, das heißt, wenn man jetzt sagt, ich nehme nicht 50 Milliarden Infrastruktur für ein Jahr in die Hand, sondern ich nehme gleich 200 Milliarden in einem Jahr und ich kriege die auch irgendwie verbaut, aber dann feststellt, dass die Kapazitäten in der Bauwirtschaft gar nicht da sind, dann steigen natürlich da vor allen Dingen erstmal die Preise und man kriegt viel weniger Leistungen für diese 200 Milliarden, als wenn man sie über 4 Jahre verteilt, jedes Jahr nur 50 Milliarden gemacht hätte. Da muss man aufpassen, also diese Inflationsimpulse, die man erzeugt, wenn man das Ganze überfordert. Das ist aber bei den Volumina, die wir jetzt hier im Blick haben, das heißt also 50 Milliarden, 1% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, nicht der Fall. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das jetzt eine Rieseninflation gibt.
Ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ne? Diese 500 Milliarden, die werden jetzt nicht auf einen Schlag hier einfach in den Markt geworfen, sondern es wird wirklich sukzessive investiert, weil muss ja auch verwaltet werden alles. Genau. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also da müssen ja auch irgendwo Leute sitzen, die sagen, okay, wir machen jetzt diese Maßnahme oder jene Maßnahme, wir müssen eine Ausschreibung machen, wir müssen es vergeben. Also es ist ja auch ein Verwaltungsthema, was noch hinten dran hängt.
Ganz wichtig, wenn man sich mit Wirtschaftspolitik und mit Zahlen beschäftigt, man muss sie einsortieren. Wenn wir über Wirtschaft reden, dann reden wir über jährliche Zahlen. Das Wachstum ist jährlich berechnet, wenn wir solche Wachstumszahlen hören. Die Inflationsrate ist auch mal ein Jahresvergleich. Das Jahr ist eine ganz wichtige Größe bei uns im täglichen Denken, täglichen Leben und eben auch in der Wirtschaft. Und eine Regierung, die jetzt für 4 Jahre angetreten ist, die macht ein Gesamtprogramm eben für längere Jahre. Und in dem Fall sind es sogar 12 Jahre. Und das ist die Summe, die da genannt worden ist. Und den muss man natürlich runterbrechen. Verteidigung und Infrastruktur, die beiden großen Ausgabenposten, die ja jetzt mehr oder weniger diskutiert werden, sind in etwa pro Jahr 2% des Bruttoinlandsprodukts. Und mit denen muss man dann eben arbeiten. Ich glaube nicht, dass das eben die Volkswirtschaft jetzt hier völlig überfordert, sondern wie gesagt, wenn das klug ausgegeben wird und von weiteren Maßnahmen angebotsseitig Verbesserung des Standorts Deutschland begleitet wird, dann kann das wirklich ein sehr sinnvolles Programm sein. Es gibt noch eine Richtung, in die Ökonomen natürlich auch denken, ist, was richtet denn das eigentlich, diese Geldaufnahme, was richtet die denn noch für einen Nutzen oder Schaden an? Und da kommt man natürlich zum Ergebnis, wenn der Staat auf einmal 50 Milliarden mehr aufnimmt im Jahr, dann steigen schon durchaus die Zinsen. Wir haben es auch gesehen am Kapitalmarkt. Im ersten Reaktion ist der Bundrendite, das heißt die Kosten der Geldaufnahme für den Staat, um 0,5 Prozentpunkt sogar gestiegen, was viel zu viel ist. Das ist die Reaktion ist nicht angemessen aus unserer Sicht. Aber wenn es dann eben 2-3 Zehntel sind, dann ist das dauerhaft. Und dann ist es schon so, dass der ein oder andere Investor, der ansonsten das Geld aufgenommen hätte und eine Investition damit gemacht hätte, dann nicht mehr zum Zuge kommt, weil der Staat hat sich vorgedrängelt, hat gesagt, ich nehme das Geld auf und verdrängt damit etwas, was sonst stattgefunden hätte. Jetzt kann man sagen, eine Firma wird sich ja wohl von 2/10 höheren Kreditkosten nicht von einer Investition abhalten lassen. Naja, das ist durchaus schon der Fall. Da wird schon spitz gerechnet. Und wenn man in Wohnungsbau denkt, dann kann man es sehr gut nachvollziehen, wenn man als Familie eine Rechnung macht und steht jetzt auf einmal vor der Situation, dass die Kreditkosten, die Hypothekenzinsen eben 2/3 gestiegen sind, dann kann das schon bei vielen Leuten die Belastung, die monatliche Belastung, die es eben bedeutet, ein Häuschen zu bauen, eben übersteigen und dann findet das Ganze eben nicht statt. Also man muss auch diese Zinsseite mit berechnen und wir haben den Effekt, dass wir wahrscheinlich 2/3 höhere Zinsen haben werden durch diese Aktion. Die wird jetzt die Wachstumseffekte nicht aufheben, aber gut sind sie natürlich auch nicht.
Ja, und das sieht man auch wieder, ne? Das sind auch so viele Rädchen, die da ineinander greifen, wo man gar nicht so den Blick vielleicht erstmal drauf hat. Man sieht diesen großen Geldberg, diesen Schuldenberg, der da entsteht, hat Angst vor Staatsschulden vielleicht, zu hohe Staatsschuldenquoten etc.
Ja, wichtig ist, dass man ein Gefühl hat für Größenordnungen und für die Gesamtwirkung. Selbst wenn man wirklich überfordert ist zu sagen, ja, das sind 0,678 und da kommen dann noch drei Mühe irgendwo drauf, das ist sicherlich eine falsche Herangehensweise, wenn man meint, das kann man alles genau berechnen. Aber einen guten Blick zu haben, was jetzt eine Aktion ausübt, was eben noch für Bedingungen notwendig sind, damit es wirklich was bringt, ich glaube, das können die Ökonomen schon. Ist nur die Frage, ob die Politik sie hört.
Dazu noch ein schönes Vergleichsbeispiel, was ich immer gerne hernehme, wenn man über Millionen und Milliarden spricht. Und jetzt haben wir sogar die Billionen noch mit drin. Nur damit einem dieser Unterschied, ich finde, der ist immer so, wirkt immer so klein zwischen einer Million und einer Milliarde, wenn man das so auf dem Papier sieht. Das sind ja nur 3 Nullen hinten dran. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass 1 Million Sekunden am Stück sind 11 Tage etwa. Und 1 Milliarde Sekunden sind 31 Jahre etwa. Das heißt, da kriegt man den Unterschied erstmal so richtig visualisiert, wie groß der Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde überhaupt ist. Nur damit man auch mal die Größen tatsächlich einsortieren kann, weil das fällt uns echt schwer, glaube ich. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal mit solchen Phänomenen auch beschäftigt, warum es uns manchmal so schwer fällt, auch die Sachen so sachlich einzuordnen, weil uns manchmal einfach das Maß fehlt.
In den 90er Jahren war der DAX irgendwo bei 2.500 Punkten. Und wenn einem da jemand gesagt hätte, dass es in 30 Jahren dann 22.000 Punkte sind, also eine Verzehnfachung, dann wäre das so fantastisch erschienen damals, dass man sich geglaubt hätte. Aber heute sehen wir, das ist eben auch so ein Phänomen, dass wir uns diese exponentiellen, diese Wachstumseffekte einfach nicht vorstellen können. Und um da gleich mal einen draufzusetzen, das wäre ja eine ähnliche Argumentation, wie wenn man von heute an sagen würde, in 30 Jahren sind wir dann eben bei einem DAX, der irgendwo bei 200.000 Punkten liegt.
Ja, allerdings werden wir dann im Podcast nicht mehr drüber reden können, wahrscheinlich, weil es den bestimmt in 30 Jahren nicht mehr geben wird. Lass uns noch mal ein bisschen über Zukunft reden. Ein Thema, was jetzt aus der Hörerschaft nämlich kam, betrifft die Zukunft der Ukraine. Die Friedensverhandlungen, die laufen ja irgendwie noch. Es gibt da so erste zarte Pflänzchen, die man sieht. Und da kam jetzt die Frage, wenn da tatsächlich jetzt ein Frieden kommen würde, wäre das nicht auch noch mal ein zusätzlicher Impuls für die deutsche Wirtschaft, weil ja dann für den Wiederaufbau etc. oder auch für andere Maßnahmen in der Ukraine entsprechend deutsche Unternehmen wahrscheinlich Aufträge bekommen würden. Ist das ein Punkt, den man tatsächlich mal berücksichtigen muss bei so einem Thema?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, hier muss man trennen zwischen einer betriebswirtschaftlichen und einer volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise. Also betriebswirtschaftlich ist der Aufbau, der da unterwegs sein wird, das sind auch hunderte von Milliarden über viele Jahre, die da im Raum stehen. Für viele Firmen in Europa, und ich fürchte, die Amerikaner werden dann auch ganz schnell wieder in Europa sein, ist das natürlich gut. Und auch für die Aktienkurse dieser Unternehmen, das wird sicherlich einen Aufschwung dann bringen. Volkswirtschaftlich muss man sagen, ja schön, es wird auch so eine Art Exportboom sein, nämlich wenn deutsche Firmen eben im Ausland arbeiten, Dienstleistungen erbringen und auch Vorprodukte liefern. Allerdings mit einem Unterschied. Es gibt bei diesem Exportboom dann wahrscheinlich keinen Aufbau von Auslandsvermögen. Wenn wir bisher einen normalen Exportboom uns vorstellen, dann geht das immer damit einher, dass wir voraussetzen, dass die Leistungen dann eben auch bezahlt werden mit Schuldtiteln oder mit anderen Waren. Und im Fall der Ukraine werden es wahrscheinlich internationale Hilfen sein. Denn das liegt in der Natur der Sache, dass es dann einen schnellen Aufbau geben soll und dass das von außen eben unterstützt werden muss. Und dann machen wir, wenn es so tatsächlich so kommt, ich sehe es zwar zeitlich jetzt noch nicht, weil die Fortschritte beim Frieden, das müssen wir uns halt anschauen. Aber wenn es dann kommt, dann würden wir genau das machen, was die USA ja gerade von uns verlangen. Eben mehr Verantwortung übernehmen für internationale Aufgaben. Und das wäre eben eine internationale Aufgabe hier vor der Haustür, ein zerstörtes Land eben wieder aufzubauen und zu integrieren in den eigenen Markt und in die eigene Umgebung. Da kann man sich natürlich fragen, was bringt das dann für die eigene Volkswirtschaft am Ende? Und hier kann man natürlich argumentieren, dass es durchaus auch als Investition zu sehen ist, wenn eben die Ukraine Teil eines funktionierenden Binnenmarktes werden sollte, wenn das wirklich klappt, dann kann sich das am Ende dann auch volkswirtschaftlich dann zurückzahlen. Das ist aber eine Rechnung über viele, viele Jahre in die Zukunft dann.
Ja, und dazu kam dann noch eine zweite Frage, so mehr oder weniger. Wir reden jetzt ja auch ganz viel über die Schulden, die aufgenommen werden. Und es ging nochmal um die Schuldenquote. Da kam nämlich eine Frage aus der Hörerschaft. Denn laut den Statistiken haben die meisten europäischen Länder und vor allem auch die Länder, die damals schon die Ursache für die sogenannte Staatsschuldenkrise waren, aktuell eine höhere Verschuldung als noch zu Zeiten dieser Krisensituation damals. Zusätzlich haben jetzt auch Deutschland und Frankreich eine deutlich höhere Verschuldung im Vergleich zu damals. Und ja, auch die Prognosen für das Wirtschaftswachstum sehen jetzt nicht so rosig aus, auch wenn wir ein bisschen mehr sehen jetzt durch diese Schuldenaufnahme in Deutschland zum Beispiel. Aber die Frage ist natürlich, wird das nicht dazu führen, dass wir es in Zukunft sehr schwer haben werden, falls jetzt nochmal so eine Krise käme wie, ich sag mal, Corona, die Staatsschuldenkrise, Finanzkrise, ähnliches, dass hier einfach nicht genug Geld aufgenommen werden kann, um diese Krise dann zu überwinden, weil alle schon so ein bisschen am Limit kratzen eigentlich.
Ja, auch eine sehr gute Beobachtung.
Ja, ich bin auch begeistert. Super Fragen, ja, wirklich. Ja. Wirklich sehr gut.
Denn es wird für mich auch ein bisschen überraschend, über dieses Verschuldungsthema kaum gesprochen. Eigentlich gelten die Deutschen als sehr, sehr verschuldungsvorsichtig, weil sie mit dem großen Angstthema Staatsbankrott im letzten Jahrhundert ja zweimal Begegnung hatten. Muss man natürlich einschränken vor dem Hintergrund von verlorenen Kriegen, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Aber diese Vorsicht gegenüber Verschuldung wird anscheinend jetzt irgendwie über Bord gespült. Man hört überhaupt oder kaum Vorbehalte darüber, was macht denn das auf der Verschuldungsseite mit uns? Ich glaube, das ist immer noch auch ein Reflex auf die letzten zwei Jahrzehnte, wo die Verschuldung einfach kostenlos war. Und wenn man für Verschuldung, weil es Nullzinsen gibt, nichts zahlen muss, dann ist die Schuldenhöhe tatsächlich auch relativ egal. Und deswegen ist dieser Teil der Diskussion völlig unterbelichtet. Wenn man sich der Diskussion stellt, dann muss man gerade im Vergleich zur letzten Schuldenkrise, der Eurokrise von 2011/12, muss man schon deutlich machen, es gibt da einen großen Unterschied. Damals, Griechenland-Krise, ging es um den Zusammenhalt des Euro. Um das mal einfach auszudrücken, Griechenland war pleite ohne den Euro und war zahlungskräftig oder vertrauenswürdig bei einem Verbleib im Euro und bei einem weiteren Erfolgsmodell Euro. Das war damals die Situation und die Märkte haben mit der Schuldenkrise nicht nur auf die Pleite Griechenlands spekuliert, sondern auf den Zusammenfall des Euro, also das Auseinandergehen des Euro. Und das ist nach der Schuldenkrise sehr deutlich gelöst worden durch die europäische Politik. Einmal, dass die Zentralbank in der konkreten Situation, wir erinnern uns alle an das Wort von Mario Draghi im Juli 2012, whatever it takes, wo eine europäische Institution Verantwortung übernommen hat und sich nach vorne gewagt hat und den internationalen Investoren gesagt hat, die Idee, dass der Euro auseinanderfliegt, wird zumindest mit uns nicht zu machen sein. Wir stellen uns da voll hinter und Man wusste natürlich, dass man auch das Backing der Finanzminister hatte, das heißt also der Mitgliedstaaten. Und das ist ja dann nochmal bestätigt worden dann in der Corona-Krise, wo auch die Finanzminister sich dann mal zusammengestellt haben und gesagt haben, wir müssen uns, die Finanzen in Europa und damals ging es um den Aufbau, den Wiederaufbau nach Corona, auch mehr zusammentun und hat diese gemeinsamen Verschuldungsprogramme aufgelegt. Beides ist interpretiert worden in der Welt als eine Festigung dieser Institution Euro und Europas. Und seitdem muss man und wird Europa als Block gesehen, finanzpolitisch als Block gesehen. Und dann kommt natürlich der unmittelbare Vergleich dieses Blocks mit dem anderen großen Währungsblock in den Sinn. Das ist der US-Dollar. Und dann stellt man fest, dass die Amerikaner eine Verschuldung von 120% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt haben, die Europäer 90. Und das wird sich eben auch mit dieser Schuldeninitiative jetzt vielleicht auf 100 erhöhen, aber immer noch deutlich niedriger sein als die Leitwährung, die beste Währung der Welt des US-Dollars. Da relativiert sich dann eben diese Frage, wer ist jetzt der Schlechteste auf der ganzen Welt? Was ja nicht heißt, dass deswegen 100% Staatsschuld gut sind. Das ist noch eine andere Frage. Hier kommt aber in den Augen der Finanzmärkte eine Größe ins Spiel, die man früher auch nicht so betrachtet hat, ist die Zentralbank. Die Zentralbank, die nicht nur in Schuldenkrisen, sondern auch in längerem Zusammenhang eine andere Rolle bei der Staatsverschuldung spielt. Wir sehen das in Japan. Und diese einfache Gleichung, dass hohe Staatsschulden sofort Inflation auslösen, eben die man von früher her immer im Hinterkopf hatte, so nicht heute gesehen wird. Auch in der akademischen Gemeinde. Die Inflation, die wir hinter uns haben, hatte mit der Verschuldung nur zum Teil zu tun. Sie ist eine Reaktion auf die Verschuldung des US-Staates in der Corona-Zeit, wo heute anerkannt ist, dass die Amerikaner zu viel getan haben bei der Stabilisierung ihrer Wirtschaft. Aber davon sind sie auch schnell wieder runtergekommen. Diese Riesenprogramme sind ja auch wieder abgebaut worden, auch in Europa. Und sie waren wegen einer Sondersituation, Corona eben, Zusammenbruch der Weltwirtschaft, durchaus zu rechtfertigen. Und solche Programme leben auch zurzeit nicht auf. Die Inflation, die wir erlebt haben, ist dann durch eine unglückliche Kombination von diesen Finanzprogrammen und dem Ukraine-Krieg, Energiekrise zustande gekommen, ist jetzt wieder abgeebbt. Man kann immer noch nicht sagen, dass eine steigende Verschuldung sich 1:1 in der Inflation widerspiegelt. Das Nachdenken über Staatsverschuldung hat sich in den letzten Jahrzehnten, wie gesagt, auch unter den Experten etwas gewandelt. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass Staaten auch Grenzen haben bei der Verschuldung. Die liegen vielleicht jetzt nicht bei 60% Schuldenquote, aber sie liegen auch nicht bei 200%. Sie liegen wahrscheinlich wirklich irgendwo in dem Bereich von 100% und darüber geht es auch noch, aber eben auch nicht mehr dauerhaft. Und jetzt die Argumentation, die auch in der Frage eine Rolle spielt, was machen wir eigentlich, wenn die nächste Krise kommt? Wie wollen wir dann stabilisieren? Die würde ich so beantworten, dass selbst bei den jetzigen Verschuldungsniveaus eine solche Stabilisierungsaktion im großen Stil noch einmal möglich wäre unter Beteiligung der Zentralbanken. Aber die Finanzmärkte dann schon deutlich signalisieren würden, naja, bis hierhin aber nicht mehr viel weiter. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage, was macht jetzt diese Verschuldungsinitiative in Deutschland und die hohen Schulden in Frankreich und so weiter, was macht die mit uns? Ja, sie engen den Spielraum für künftige Aufgaben des Staates ein. Deswegen muss man sehen, dass man die Mittel, die man heute ausgibt, gut ausgibt, effizient ausgibt, damit sie Wachstum erzeugen. Denn wenn die Wirtschaft wächst, dann lassen sich die Schulden eben wieder besser tragen und auch zumindest relativ abbauen. Wer das nicht beherzigt, der wird dann erleben, dass in den nächsten 20, 30 Jahren die Staatsschulden zu einem richtigen Problem werden. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man dem Problem begegnen kann, aber das wird dann zu einem Dauernegativthema werden.
Eine Möglichkeit ist ja auch einfach, dass das BIP wächst.
Exakt, man kann eben über das Wachstum.
Über das Wachstum kann man ja auch dann den Schulden in Prozent wieder kleiner bekommen. Das darf man auch nicht vergessen.
Wenn ich ein Häuschen finanziere und meine Hypotheken abzahle jeden Monat, dann macht es eben einen Unterschied, ob mein Arbeitgeber mir einen anderen Job gibt und mir 30% oder 40% mehr an Gehalt zahlt. Dann kann ich eben die gleiche Traglast, die mir gestern noch Sorgen gemacht hat, viel besser schultern. Und das gilt tendenziell für Staaten auch.
Ja, dann lass uns noch mal ganz kurz auf die Märkte schauen, bevor wir so jetzt zum Ende kommen heute. Es gab doch einiges zu besprechen irgendwie. Die Märkte haben sich ziemlich hin und her bewegt in den letzten Wochen. Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Gestern ging es mal kräftig bergab. Heute bleibt so eine schwarze Null wahrscheinlich. Man spricht immer wieder über Richtungssuche beim DAX jetzt beispielsweise. Was steckt denn dahinter? Weil so ein bisschen hat man eigentlich ja das Gefühl, ja, es ist eine kritische Situation. Wenn man jetzt aber auf die Kurse mal wirklich neutral drauf guckt, so wirklich abwärts gegangen ist es ja nicht wirklich.
Nein, ich meine, wir fahren jetzt über diese Schotterpiste der neuen US-Wirtschaftspolitik mit den ganzen Themen, die wir im Rauf und Runter diskutieren. Einführung von Zölle, dann doch nicht oder nur halb und dann wieder gegen die und dann wieder eine neue Idee. Und der Markt ist verunsichert natürlich darüber, was richtet das jetzt mit der Konjunktur an, und gerade in den USA kühlen sich ja die Indikatoren zurzeit ein wenig ab. Und deswegen wird an den Aktienmärkten es jetzt schwierig sein zu sagen, dass dieser starke Aufwärtstrend eben weitergeht, sondern wir werden jetzt erstmal in eine Konsolidierung gehen und abwarten, was die Volkswirtschaften machen. Wir haben unsere Aussichten, unsere Wachstumsaussichten etwas nach unten genommen. Für die USA, in Europa etwas nach oben genommen aus den bekannten Gründen. Insgesamt für den gesamten Weltdurchschnitt macht das nicht sehr viel. Es gibt vielleicht einen kleinen negativen Effekt. China ist mehr oder weniger neutral zurzeit. Das heißt also, es ist nicht so, dass hier die Basis für die Aktienmärkte wegbrechen. Wir haben auch von den Bewertungen her nicht große Kopfschmerzen. Also insofern, ja, dass man mal eine Pause macht in der Aufwärtsbewegung, das ist ja auch normal und angezeigt angesichts dessen, was passiert ist. Aber nein, dass wir hier einen nachhaltigen Crash kriegen, sehen wir nicht.
Ja, und zum Ende noch die positive Nachricht. Ich wollte ja jetzt immer mal versuchen, mit einer positiven Nachricht zu enden. Wir haben jetzt in Europa das größte oder das wertvollste Unternehmen, und zwar SAP, hat den Titelverteidiger Novo Nordisk überholt, ist jetzt wertvollstes europäisches Unternehmen. Und da muss man doch mal sagen, Chapeau, das hätte vor 10 Jahren auch keiner gedacht, dass SAP mal größer wird als irgendein Autobauer.
Ja, als alle Autobauer zusammen.
Per heute sowieso, ne?
Ja. Nein, wir müssen uns vor allen Dingen klar machen, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass sich die Welt einfach ständig ändert. Von Generation zu Generation hat die Produktwelt, die Produktionswelt, unsere tägliche Welt ja ein völlig neues Aussehen, und das zeigt sich eben auch in solchen Beobachtungen. Zum Beispiel diese klassische Vorstellung, dass man Wohlstand eben nur mit rauchenden Schloten und Schornsteinen und Fabriken hinkriegt, die ist ja immer mehr überholt. Die Dienstleistungen sind ja immer wichtiger geworden. Wir stellen zum Beispiel jetzt auch eine sehr interessante Datenentwicklung fest. Wir wissen ja alle, dass die deutsche Industrie nicht mehr wächst, dass der Anteil der Industrieproduktion in Deutschland am BIP sinkt, der Anteil der hergestellten Waren. Aber gleichzeitig sehen wir, dass der Wert dieser Waren, den die deutschen Industrieunternehmen erstellen, weiterhin ansteigt. Und auch die Wertschöpfung, die im Industriesektor erzeugt wird, nicht so unter die Räder kommen wie diese physischen Produkte. Das liegt daran, dass auch die Industrieunternehmen in Deutschland immer mehr Dienstleistungen produzieren. Dienstleistungen rund um den Produktionsprozess. Da ist es heute nicht mehr so, dass man eine Maschine verkauft, sondern man nimmt den Kunden an die Hand und designt erstmal eine spezielle Produktionsanwendung, die man plant, wo man teilweise auch Beratungsleistungen darüber hinausgehend noch mitbringt, bevor man überhaupt an die Produktion und an das Design einer neuen Maschine gibt, weil die Dinge heute so komplex geworden sind, dass es ganze Systeme sind, mit denen man umgeht. Und das bedeutet eben, dass man viel, viel mehr an Dienstleistungen verkauft oder dass man gleich ausschließlich das Know-how verkauft, dass also sowieso im Ausland produziert wird, Aber ohne die Tätigkeit der Zentrale in Deutschland würde das nicht funktionieren, weil hier eben die Dinge administriert werden und dann fallen eben trotzdem hier die Gewinne und auch die Umsätze an. Das ist übrigens auch die gleiche Strategie, wie sie in den USA ja seit Jahren verfolgt wird. Die ganze Industrieproduktion ist abgewandert, aber die USA sind führend in digitaler Elektronik. Die USA schaffen in diesen Bereichen hohe Einkommen ihrer Beschäftigten, im Silicon Valley zum Beispiel, in der Digitalindustrie. Sie haben eines der höchsten Wohlstandsniveaus, trotz der wenigeren Schlote und Schornsteine, die da rauchen. Ja, und trotzdem sind sie nicht zufrieden. Also das ist schon erstaunlich. Und für Europa heißt es vor allen Dingen, wir müssen weiterhin vor allen Dingen Wissen produzieren und die Umsetzung von Wissen in Produkte organisieren. Das ist das, wo wir als fortgeschrittene und wohlhabende Region Stärken haben. Ja, SAP ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Ja,
Deutschlands erfolgreichstes Startup, könnte man sagen. Ist zwar nicht mehr so ganz frisch.
Ich wollte gerade sagen, das ist 50 Jahre her, mehr als 50.
Genau, ja, muss man aber auch sagen.
Ja, nee, das würde ich eher als Warnzeichen ansehen. Das ist seitdem, obwohl das stimmt ja auch nicht, wir haben ja auch ein paar sehr erfolgreiche Ansätze, aber es müsste mehr sein.
Ja, definitiv. Also großer Aufruf an die junge Generation, Unternehmen zu gründen. Man sieht bei SAP, es kann durchaus was Großes draus werden. Ja, für heute machen wir hier mal zumindest im Podcast Feierabend. Du darfst wieder BIPs berechnen und Wirtschaftswachstum abgleichen. Ich mache mich an den Podcast und Ihnen allen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die zwei tollen Fragen, die uns da erreicht haben vor dieser Sendung noch. Die waren durchaus sehr mehrwertig und hoffentlich auch ein Aufruf an alle anderen, gerne auch Fragen einzureichen. Schreiben Sie uns einfach an podcast@deka.de eine E-Mail oder kommentieren Sie auch mal unter unseren Social Media Posts, da sehen wir das dann auch und nehmen die Fragen dann gerne in die Sendung mit auf. Ich denke, in der nächsten Zeit wird es noch ein paar Fragen geben rund um das ganze Schuldenpaket und was da noch alles nachkommt jetzt vielleicht oder auch zu den Zöllen. Also lassen Sie da nicht Ihrer Fantasie freien Lauf, sondern Ihrem Fragedrang ruhig freien Lauf und schreiben Sie uns einfach. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.